gestern hat dein Film Im stillen Laut seine Premiere gefeiert. Du porträtierst zwei Frauen, Erika und Tine, in Liezen, in ihrem Haus, wo sie leben, gemeinsam. Was sind das für Frauen, die du da begleitet hast in ihrem Alltag?
Genau, also Erika ist eine Künstlerin, also Bildhauerin und Malerin. Und genau, das Besondere an Erika und Tine ist, also sie sind Jahrgang 1938, das heißt heute 81 Jahre alt, und haben während der DDR auf ihrem Kunsthof in Liezen einen Freiraum geschaffen, vor allem für Künstlerinnen, aber auch für Künstler, für freie Theatergruppen, Performancegruppen, und haben aber auch junge Gruppen von Frauen unterrichtet, also auch aus den ländlichen Strukturen oder beziehungsweise an die Kunst rangeführt. Und es war halt immer, also auf eine gewisse Art eine Nische, weil sie auch beobachtet wurden durch die Stasi. Aber genau, es war halt, es hatte eine ganz besondere Funktion, um natürlich auch eine Künstlerin und Künstler in einer bestimmten Widerständigkeit zusammenzubringen.
Wie hast du die beiden kennengelernt?
Also der Film ist entstanden im Rahmen von meinem Master an der Filmuniversität in Babelsberg, und ich hatte ursprünglich ein Mehrgenerationsporträt über Ostkünstlerinnen geplant, und während meiner Recherche bin ich halt auf verschiedene Künstlerinnen gestoßen und habe dann Erika Stummer-Alex gefunden und bin zum Tag des offenen Ateliers gefahren, der einmal im Jahr im Oderbruch ist, und genau, habe da einfach Erika nach einem Interview gefragt und sie hat zugestimmt. Dann bin ich wieder hingefahren und habe dann auch Tine kennengelernt und war eigentlich ziemlich schnell hin und weg, wie sie einfach miteinander sprechen, wie sie miteinander umgehen, ihre Liebe seit über 40 Jahren, aber auch eben diese Offenheit und permanent auch gesellschaftspolitische Fragen zu verhandeln und da auch keine Konfrontation zu scheuen.
Genau. Ja, es sind ja irgendwie wahnsinnig viele Themen eigentlich, die in dem Film angeschnitten werden. Aber was war so deine Grundhaltung am Anfang? Was wolltest du eigentlich herausfinden? Was wolltest du zeigen?
Für mich war es in erster Linie wichtig, über diese zwei weiblichen Biografien einen differenzierteren Blick auf die DDR-Kunst, aber auch die DDR im Allgemeinen zu werfen. Außerhalb dieser Binarität, die wir kennen, also zwischen, oder die ja sehr geläufig ist, immer noch in dem Blick auf die ehemalige DDR, aber auch auf die Nachwendezeit, auf den Osten, zwischen so einer sehr lauten Widerständigkeit und sozusagen der Stasi oder dieser Ideologie. Und mich hat halt interessiert, gerade in natürlich zwei weiblichen Biografien, wie sah das eigentlich aus? Also was für Strategien hatten die beiden? Wie sieht dieses Dazwischen aus, die Nuancen? Also das war dann das, was mich erstmal am meisten interessiert hat. Und dann, wie gesagt, auch Jahrgang 38. Also das heißt, nochmal anders als so die Generation der 80er Jahre KünstlerInnen, die ja schon auch durchaus im Vordergrund stehen in der Rezeption. Also diese Punkszene, Zionskirchplatz in Berlin, Sibylle Bergemann, klar auch. Aber da, also zwei Frauen, die ihre Ausbildung vor dem Mauerbau begonnen haben, durch die ganze DDR hinweg natürlich auch ihr Leben gestaltet haben und dann auch nach der Wende und dabei sich nie in so Opfernarrative haben fallen lassen, sondern immer sehr proaktiv mit dem umgegangen sind, was eigentlich so an Herausforderungen auf sie zukam.
Was würdest du sagen jetzt in den Gesprächen, die du mit den beiden geführt hast, was hatten die für ein Verhältnis eigentlich zur DDR oder auch zu einer Verwirklichung von einem Sozialismus?
Erika und Tine sind besonders, weil sie zwei sehr unterschiedliche Perspektiven genau auf diese Frage haben. Und Erika ist Sozialistin, bezeichnet sich als Sozialistin und hat auch immer diese Idee verfolgt, also diese Form von Realsozialismus, die dann ja auch in der DDR also realisiert wurde oder wie sagt man, gelebt wurde, umgesetzt wurde, zu reformieren. Also immer zu sagen, okay, wie kann das aussehen, sodass es für die Menschen eine andere Lebensqualität gibt? Also wie kann man diesen Realsozialismus weiterdenken und nicht in diesem stagnierenden, in dieser Überwachungslogik, in dieser absoluten Reduziertheit? Also da ist sie auch bis zum Ende und bis heute idealistisch geblieben. Und das haben sie ja auch geschaffen auf dem Kunsthof, ne? Also sie haben sich ihre kleine sozialistische Insel geschaffen und ein solidarisches Miteinander. Und Tine ist anders geprägt durch ihre Biografie, weil sie ja, ihr Vater ist evangelischer Pastor gewesen und wurde einfach von Anfang an als Staatsfeindin, als Dissidentin schon als Kind angefeindet, ne? Also Und das prägt natürlich die Biografie ganz anders und sie musste sehr, sehr viel kämpfen. Eigentlich wollte sie Germanistik studieren und durfte ja dann auch kein Abitur machen und ist dann deswegen über Umwege an die Theologie gekommen und hat ja, wie sie auch im Film sagt, eine Nische gefunden dann in dieser evangelischen Verlagsanstalt. Aber das, was sie eigentlich noch viel freier auch in der Germanistik machen wollte, durfte sie ja sozusagen nicht. Deswegen sind das natürlich auch zwei sehr unterschiedliche Perspektiven, die, glaube ich, hoffentlich auch im Film durchkommen oder in den Gesprächen. Und das finde ich eigentlich nochmal besonders interessant, ne? Weil sich da auch nochmal die Komplexität zeigt, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern natürlich auch ganz unterschiedliche Ideen und auch ähnliche auch wie Christa Wolf, ne? Eine Generation, eine Kriegsgeneration, die mit einer Utopie da auch reingegangen ist, ne? Mit einem Traum auch von einer antifaschistischen Gesellschaft und genau.
Was ja auch angeschnitten wird, sind ja schon auch so Repressionen irgendwie innerhalb von der DDR. Also die beiden schauen auch auf ihre Stasi-Akten. Es ist eine sehr, sehr schöne und sehr lustige Szene tatsächlich, weil das Ganze vielleicht oder die Beobachtung, wie sie beobachtet wurden, auch alles nochmal so ein bisschen ins Lächerliche führt. Aber was für Widerstände gab es, die den beiden da so in ihrem Wirken und auch in ihrem etwas eigentlich für die Gesellschaft tun, irgendwie so entgegenstand?
Also die sehr enge Überwachung vor allem von Erika hatte schon Konsequenzen in dem Sinne, dass sie zum Beispiel diese Verbandstreffen, also Arbeitswochen auf dem Kunsthof, wurden ihr verboten im Rahmen des Verbands der bildenden Künstler. Sowas wurde dann, also Erika nennt das immer Gummiwandpolitik. Also es gab sozusagen nie eine sehr klare Begrenzung im Sinne von, es sind irgendwie Leute auf sie zugekommen, aber es gab immer was irgendwie nicht geklappt hat. Ne? Also Leute sind dann weggeblieben oder ja, irgendwas ist halt immer so dazwischen gekommen. Und so eine Gruppenbildung war ja auch verboten. Das heißt, sie mussten da auch sehr aufpassen in ihrer Sichtbarkeit. Ne? Also wie groß haben sie diese ganze Gruppenarbeit, die sie gemacht haben, auch mit KünstlerInnen aus Berlin? Also genau, wie sichtbar kann das sein? Ne? Und Erika hat vorhin auch nochmal so schön gesagt, also es gab ja überall diese Nischen, auch gerade auf dem Land. Und die waren alle sehr gut untereinander vernetzt. Und in dem Sinne hatten sie ja auch eine Wirksamkeit über ihre sogenannten Inseln hinaus. Aber man muss das trotzdem natürlich mit Vorsicht genießen. Also auf den Stasi-Akten, die sind jetzt nicht im Film drin, aber es gibt sehr, sehr viele Stasi-Akten. Und es ist erstaunlich, dass Erika auch nicht festgenommen wurde. Von daher wurde sie vielleicht auch protegiert, aber es war natürlich schon auch eine sehr spürbare Repression.
Was ich auch spannend finde, also was darin ja in deinem Film auch nochmal angeschnitten wird, du hast es ja schon gesagt, also die beiden sind Jahrgang 38 und dann kommt 89 die Wende, sie sind irgendwie Mitte 50. Was hat das für sie bedeutet? Auch und vielleicht, also auch auf so einer strukturellen Ebene als Frauen irgendwie in dem Alter auch.
Ja, also für Tine war es ein sehr harter Einschnitt, wie sie ja auch im Film beschreibt, weil die Verlagsanstalt komplett aufgelöst wurde. Die wurden dann, also viele Druckereien, viele Verlage wurden ja auch geschlossen. Das heißt, sie hat mit 54 Jahren ihren Job verloren, musste dann sozusagen als Freischaffende arbeiten und hat sehr, sehr wenig Geld verdient und war auch nicht sozialversichert. Also das ist natürlich schon ein Einschnitt. Und natürlich auch, also die beiden erzählen sehr prägend immer von diesen endlosen Schlachten an Papier und Bürokratie und Bank. Also alles hat sich ja umgestellt, ne? Und überhaupt das zu bewältigen war auch schon eine große Herausforderung. Erika hat vorhin so schön nochmal in einem anderen Interview gesagt, das fand ich sehr spannend, dass für sie das gar nicht so einschneidend war, diese Veränderung, weil sie sich sozusagen in ihrer Kunst, aber auch auf dem Kunsthof ja bereits genau so einen Schutzraum schon geschaffen hat. Ne? Das Besondere bei Erika war, dass sie tatsächlich dann vermehrt ausgestellt wurde und dass Museen angekauft haben. Also da gab es dann anscheinend doch schon auch einen Deckel oder irgendjemand hat sie da gedeckelt, ne? Also vorher. Deswegen fand ich es so wichtig, diesen Film zu machen, weil in der DDR durchaus Frauen und Männer gleichberechtigt Kunst studiert haben. Aber in den großen Ausstellungen hingen dann doch wieder nur die Männer. Ne? Also ich meine, ist ja heute auch immer noch so, zum größten Teil, ändert sich langsam. So eine richtige große Aufmerksamkeit als Künstlerin hat sie auch erst in den letzten 10 Jahren erfahren. Ne? Also seitdem sie 71 ist, ist halt auch Wahnsinn. Ne? Obwohl sie so ein großes Oeuvre hat.
Wir haben jetzt so ein bisschen eben auch auf diese Verflechtung von ihren Biografien mit ihrem Erleben der DDR geschaut. Aber der Film zeigt ja vor allem auch irgendwie ein Zusammenleben dieser beiden Frauen, dieses Paares. Und ihr wart da bei den Dreharbeiten auch so sehr nah dabei. Ich fand es zum Beispiel auch spannend, die Reproduktion, also von so einem Alltag, hat voll viel so eine Rolle gespielt. Also was ist alles irgendwie so notwendig, um dann das zu tun, was irgendwie wichtig ist? Ist das ein bewusster Akt gewesen, das auch so mit da reinzunehmen in den Film?
Ja, weil das Besondere finde ich, dass sie ja sehr, sehr einfach leben. Also sie heizen alles mit Kohle. Sie haben wenig Geld. Erika hätte sich sehr gerne eine Assistenz gewünscht. Ne? Also sie hat wirklich alles alleine gemacht. Sie hat eine Polystyrollunge, weil sie mit so viel Feinstaub gearbeitet hat. Also sie kann schwer atmen. Also es sind alles so Sachen, die, finde ich, für mich auch zu dieser Biografie dazugehören und auch zu einer Ostbiografie. Ne? Also es ist halt nicht selbstverständlich, dass Menschen mit ihrer Kunst so viel Geld verdient haben. Und das ist sicherlich irgendwie, also der Preis, den sie zahlen, klingt so dramatisch, aber das ist sozusagen dieses Gegengewicht zu diesem Freiraum, den sie sich geschaffen haben. Und es ist natürlich auch für eine Künstlerin ein großer Teil ihres Alltags, den sie zu bewältigen hat. Ne? Also da ist nicht nur 8 Stunden Malen in einem beheizten Atelier, sondern genau, das gehört alles genauso dazu.
Der Film beginnt so im Frühjahr und endet irgendwann vielleicht so im Herbst. Dann, wenn es wieder kalt wird, wie habt ihr da koexistiert auf diesem Hof? Wie waren diese Dreharbeiten? Weil, ja, ich finde, die Aufnahmen sind schon sehr intim. Und ich fand es auch spannend, manchmal gibt es das ja auch so in Dokumentarfilmen, dass auch die Kamera, also die Person hinter der Kamera spricht mit den Protagonistinnen. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen in dem Film. Das wirkte eigentlich so, als würden die einfach so ihr Leben leben und es wäre gar keine Kamera im Raum.
Ich arbeite immer so, weil ich arbeite viel Porträts, also es interessiert mich einfach auch am meisten und ich arbeite tatsächlich so, dass ich sehr lange Zeit verbringe mit den Personen und erstmal einfach da bin. Das heißt, es war eigentlich, bevor ich das erste Mal selber eine Kamera in die Hand genommen habe, das ist, glaube ich, schon ein Jahr vergangen, weil es natürlich auch dieses Vertrauen ist und oder für mich dieses Vertrauen braucht und der Film halt über seine Protagonistin lebt. Also ich habe mir nicht ein Thema ausgedacht und habe dieses Thema mit Protagonistinnen gefüllt, sondern es geht von diesen beiden aus. Und genau, und dann war es so, dass wir, als wir angefangen haben zu drehen, auch mit meiner Kamerafrau und meiner Tonfrau, haben wir da auch gelebt, also wir haben da auch geschlafen. Genau, und haben uns sehr angepasst an deren Rhythmus. Ne? Wir haben da versucht, dann immer sozusagen nicht zu störend zu sein, aber halt durchaus dann auch einfach mit der Kamera mitzugehen, da zu sein, immer wieder abzuklären, okay, ist das jetzt in Ordnung? Und das hat irgendwie total gut funktioniert.
Welcher Jahrgang bist du so ungefähr?
Ich bin Jahrgang 1985.
Ihr kommt aus ganz verschiedenen Generationen. Wie hat das eine Rolle gespielt? Was waren so Themen, die vielleicht auch wichtig waren in der Auseinandersetzung miteinander?
Ich bin im Friedrichshain geboren und halt selber mit einer Ostbiografie aufgewachsen. Auch meine Mutter ist auch Künstlerin und hat auch in Weißensee studiert. Das heißt, ich habe da schon auch eine gewisse Prägung. Und es war natürlich super spannend für mich. Also ich wollte eigentlich ein Mehrgenerationsporträt machen und jetzt ist das ja sozusagen mit in dem Film drin, dadurch, dass ich ja natürlich auch eine völlig andere Generation bin und im Alter ihrer Enkelin, also ich könnte ihre Enkelin sein. Ich finde, das hat gut funktioniert, weil ich diese Fragen ganz offen fragen konnte, weil ich ja das nicht erlebt habe. Und das haben sie beide auch gesagt, das hat bei ihnen sehr, sehr viel ausgelöst. Also dieses, nochmal so alles rekapitulieren zu müssen, reflektieren zu müssen und irgendwie sich zu fragen, was haben wir eigentlich gemacht hier, ne, über diese ganzen Jahre? Und das war total toll, weil das so ein sehr, sehr offener Befragungsprozess eigentlich war die ganze Zeit.
Jetzt vielleicht abschließend, weil wir haben das uns so bei Radio Korax auch nochmal gefragt, also Dokumentarfilme werden ja auch immer so als so ein Fenster zur Welt vielleicht auch betrachtet. Und jetzt ist es aber so, dass es mittlerweile irgendwie vielleicht auch mehr Menschen eigentlich einen Zugang haben zu so verschiedensten Medien und zu Möglichkeiten, so Dinge auch zu veröffentlichen. Sie damit die Möglichkeit haben, selbst so vielleicht auch Realitäten abzubilden. Was würdest du, die du Dokumentarfilme machst, auch studiert hast, aber sagen, wie was ist, ja, bleibt Dokumentarfilm trotzdem weiter wichtig? Und wie kann es sich in sowas auch irgendwie einfügen?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich meine, es kommt ja immer sehr darauf an. Es gibt ja so viele verschiedene Formen von Dokumentarfilmen. Also eigentlich das, was wir heutzutage mit Social Media und dieser Selbstinszenierung auf Instagram oder Facebook und so weiter erleben, das gab es durchaus auch schon im Dokumentarfilm seit den 70er Jahren, ne? Oder 80er Jahren, oder eigentlich eher in den 90er Jahren vor allem, aber so Diaries und also so viel Selbstinszenierung und eine First-Person-Documentary, sehr politisch, auch in gerade auch im Queer-Cinema. Aber die Zeit und die Intensität, jetzt zum Beispiel wie bei meinem Film, ich habe natürlich schon meinen eigenen Blick, ne, und einen anderen Blick. Und ich glaube, das ist das, was Dokumentarfilm schaffen kann, dass man halt immer wieder eine andere Perspektive auf bestimmte Kontexte wirft. Und also ich finde es eher total wichtig heutzutage, wie wir mit Bildern umgehen, in welchem Kontext das stattfindet und wie wir darüber sprechen. Und dass auch Filme wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr hier auch ja Lord of the Toys extrem kritisiert wurde. Ich habe den auch gesehen und ich finde, es geht gar nicht so sehr darum, Dinge zu verbieten, weil wir dann wirklich in Konflikte kommen mit so einem Ansatz für Meinungsfreiheit oder auch eine sogenannte künstlerische Freiheit, aber ich finde es extrem wichtig, in den aktuellen Zeiten oder eigentlich auch immer einen Kontext zu schaffen. Also wie reden wir über diese Filme und wer spricht über diese Filme? Ja, ich würde mich da nie entziehen, dass die Filmemacherinnen, Filmemacher auch eine klare Haltung beziehen sollten.